Herzlich willkommen beim Ferngespräch hier auf dem Unterkanal von Freiheitsfunken. Ich bin der rosa-rote Panzer und ich habe mir heute als Gast eingeladen den Jan Reindl. Jan hat unter anderem den Praxiolog-Podcast auf YouTube und er ist bei der Eigentümlich Frei. Du hast eine Kurzgeschichte geschrieben über das Thema Resilienz und hast dabei einen Preis gewonnen und bist dabei abgeblickt. Bildet worden in rosige Aussichten. Herzlich willkommen, Jan.
Hallo.
Lass uns mal folgendermaßen einsteigen. Vielleicht, wie bist du überhaupt erstmal zum Libertarismus und diesen ganzen Geschichten gekommen? Magst du da vielleicht erstmal ein bisschen was erzählen?
Ja, ich bin relativ früh, 2013 war das, auf den Kanal von Horst Lüning gestoßen. Und Horst Lüning ist kein Libertärer, aber Horst Lüning hat halt so seine ökonomischen Ansichten, die schon in die Richtung gehen. Und dann habe ich mich eben mit diesem ökonomischen Thema ein bisschen mehr beschäftigt und bin dann irgendwann auch auf Gunnar Kaiser gestoßen und auf Mises dadurch auch und dann auf Stefan Blankertz und habe mich da ein bisschen reingelesen und dann eben auch die ganzen, also Hoppe und so weiter, eben die ganzen Austrians kennengelernt und Rothbard und habe mich dann halt, ja, immer mehr eingelesen in die Materie, habe auch noch nicht alles gelesen, nicht alle Hauptwerke oder so, aber die meisten Sachen, denke ich, habe ich gelesen und bin da auch schon recht firm drin. Aber jetzt bin ich über diese Schiene gekommen. Also ich bin wirklich ich war noch unter den ersten, also im vierstelligen Bereich von Abonnenten von Horst Lüning war ich dabei. Also nicht fünfstellig. Also so irgendwie, so weiß ich, 4.000, 5.000 oder so hat er da gehabt. Das war so 2012, 13 muss das gewesen sein.
Ja. 12, 13 ist schon ganz schön lange her.
Da ja, gab's ist eine lange, gar nicht Weile so her, viel. Ja. Und da hat er mittlerweile seine 200.000 oder 300.000 oder sowas Abonnenten, ich weiß nicht. Was auch witzig ist, weil eigentlich, also es gibt ja Leute, die haben Kanäle, die gehen sofort durch die Decke, haben ganz schnell Millionen von Followern und er hat halt seinen Quality-Content, das muss man ja schon sagen, der haut auch relativ viel Content raus, für das, dass er eben auch ein Unternehmen hat und alles und da sicher nicht wenig zu tun hat. Ja, aber das fand ich halt immer gut, weil der eigentlich so seine Art halt, hat mich immer gefallen, wie er über Dinge redet. Auch wenn ich natürlich nicht mit allem übereinstimme. Und ich eben, er lehnt ja den Anarchokapitalismus ab, das ist ihm zu viel sozusagen, aber.
Ja. Ja, das fand ich auch mal spannend, hat er gesagt, diesen Satz, der hat sich irgendwie auch in mein Hirn gebrannt. Ja, das, was der Huppe sagt, das geht mir zu weit.
Okay, ja. Ja, ja.
Aber das ist ja schon, okay, das ist eine ganz schön lange Zeit und dann über Gunnar Kaiser und Gunnar Kaiser hat Ludwig von Mises erwähnt und ab da kam es rein. Gab es für dich eine Art springenden Punkt, wo du gesagt hast, hey, Moment mal, das Weltbild, was ich vorher hatte, das wurde jetzt irgendwie überworfen?
Es wurde gar nicht unbedingt überworfen, sondern nur, ich habe halt viele Sachen für Bullshit gehalten vorher und dann gab es eine Erklärung, die mir mehr zugesagt hat. Vielleicht ist es einfach eher so rum. Weil ich jetzt auch in meinem Studium, ich habe Chemie und Geografie studiert, bin ja Lehrer, und in Geografie hat man sehr viel Humangeografie, auch politische Geografie, Wirtschaftsgeografie, und da fand ich viele Sachen einfach komisch, weil es halt irgendwie keynesianistische Sachen sind und die haben sich für mich nicht erschlossen, die fand ich irgendwie unlogisch. Also irgendwas habe ich halt gemerkt, irgendwas kann daran nicht richtig sein, irgendwie fühlt sich das nicht gut oder richtig für mich an. Und dann haben wir eben der Misesche, der praxeologische Ansatz viel mehr zugesagt einfach. Und das hat sich für mich, hat dann irgendwie sofort Sinn ergeben. Also sofort war mir klar irgendwie, das ist eine viel bessere Erklärung, die ist logisch stringenter, die ist viel stichhaltiger und alles. Und das hat mir dann direkt zugesagt.
Kannst du das vielleicht ein bisschen konkret machen? Was ich kenne mich mit Humangeografie oder was weiß ich nicht aus.
Nein, das ist im Endeffekt, also die Geografie ist halt, ist eine Wissenschaft, da geht es eigentlich um alles Mögliche, also auf Räume bezogen, also auf die Erdoberfläche mehr oder weniger als Raum oder man könnte theoretisch auch einen Weltraum oder sich anschauen. Und die borgt sich immer Sachen von anderen Wissenschaften. Das ist eher so eine zusammenführende Disziplin, die halt Inhalte aus allen möglichen Bereichen zusammenführt. Und für jedes Thema in der Geografie gibt's eigentlich ein Spezialthema, das man einzeln studieren kann. Und die versuchen halt sozusagen die Zusammenhänge da aufzunehmen. Das ist eigentlich auch für mein Denken, war das sehr wichtig. Also, dass es halt sehr verflochtenes Denken aus allen möglichen Bereichen kommt. Aber die haben halt natürlich die ökonomischen Ansätze, sind halt eher so aus der Neoklassik und aus dem Keynesianismus geborgte Sachen, die man normal in der VWL halt findet. So, das habe ich jetzt nicht studiert, aber das sind diese Sachen, die da gesprochen werden, das wird dann einfach nur bezogen auf gewisse Regionen. Da wird halt die Region betrachtet, diese Wirtschaftsregion. Und natürlich sind da auch Sachen, die sinnvoll sind, wie zum Beispiel, je weiter die Entfernung irgendwie ist, desto höher sind die Transportkosten, solche komplett banalen Sachen, aber die sind ja auch praxeologisch, sind die auch genauso, kann man die genauso herleiten. Also, ja, es ist halt so, Wir hatten halt immer dieser physische Part. Es gibt halt physische Geografie und Humangeografie. Humangeografie ist, was die Menschen auf der Erde machen, und ja, die physische ist eben, was in der Natur was man vorfindet. Und die physische fand ich halt immer viel logischer, viel stichhaltiger irgendwie, weil die halt einfach sich auf physikalische Prozesse bezieht und da die halt untersucht in der Natur. Und die Physik ist ja recht exakt und da wird nicht so viel ideologisch reingepfuscht, und das andere fand ich halt immer so ein bisschen zu viel Ideologie drin. Also irgendwas, immer war da so, wurde immer so eine Richtung vorgegeben zum Beispiel und so. Das fand ich halt immer komisch. So. Dass immer noch irgendwie politisch so eine Zielgebung mitschwingt. Habe ich immer gefragt, wer gibt denn dieses Ziel vor zum Beispiel? Aha. Verstehst du, was ich meine?
Also grob. Ich habe es noch nicht vielleicht auf ein konkretes Beispiel bezogen im Kopf, aber ich verstehe grundsätzlich, was du meinst.
Dass, die ganze Klimageschichte zum Beispiel, das ist ja auch, die Geografen sind ja auch da ganz hinterher, dass eben die ganze, erstmal sozusagen, der Klimawandel ist da, der Klimawandel wird vom Menschen gemacht, erstmal diese beiden Prämissen, wo man sagen kann, okay, ist der Mensch überhaupt der Hauptanteil dieses Klimawandels oder nicht, ist erstmal die erste Frage, die kann man jetzt auch mal zur Seite stellen. Und dann eben wird so gemacht, als ob dies und diese Lösungen die einzigen richtigen sind. Also Reduktion von CO2 zum Beispiel. Ja. Und alles muss jetzt daraufhin ausgelegt werden. Und das ist halt, das ist nicht unbedingt so. Das ist halt eine Behauptung, die im Raum steht, die nicht hinterfragt wird und solche Sachen. Hm. Wo man auch so sagen muss, dass dieses Klimathema noch nicht so krass war wie heute, als ich studiert habe. Also das ist ja erst in den letzten 4-5 Jahren nochmal einen extra Schub bekommen. So seit Greta eigentlich vielleicht und kurz davor vielleicht noch. Aber davor war das schon auf dem Schirm sozusagen, aber es war nicht so krass. Also es war nicht so komplett übertrieben gepusht, wie es heute ist.
Wobei 2011 sind ja da schon nach Fukushima da Energiewende beschlossen worden, ne? Und da hast du ja bestimmt wahrscheinlich dann auch schon gedacht, dass
das war völlig absurd. Das habe ich damals schon gedacht. Das ist total dämlich. Ja, ne? Ja, vor allem weil halt die Kernkraft natürlich eine aus Umweltfreundlichkeitsaspekten gesehen eigentlich eine sehr gute Technologie ist und auch eine sehr günstige Technologie.
Und das ist ja. Ja, es kommt einem total absurd vor, ne? Wenn man nur darüber anfängt, sich Gedanken zu machen, dass CO2 der absolute Klimakiller ist und dass das die gesamte Menschheit auf apokalyptischem Ausmaß zerstören soll. Und dann sagt man, ja, aber Kernkraft ist CO2-neutral.
Das ist ja ein deutsches Phänomen. Das ist ja wirklich ein komplett deutsches Phänomen. Diese Kernkraftverteufelung ist wirklich so eine deutsche Geschichte. Da haben sich die deutschen Grünen irgendwie in den 70er, 80ern haben sie damit angefangen, die Kernkraft so als das absolut Böse, als den Satan sozusagen darzustellen. Und das ist halt so. Und ich meine, es ist ja in keinem anderen Land der Welt, es ist so krass wie in Deutschland. Also die meisten, auch die Linken und Grünen in vielen anderen Ländern sind ja pro Kernkraft. Also das ist ja ist ja wirklich so ein deutsches Ding halt. Und das ist halt so, die Deutschen, die müssen immer alles sehr gründlich machen. Und wenn sie sich jetzt auf irgendwas festfahren, dann gibt's halt, ist halt nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe mich geirrt, sondern nee, doubling down, immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann und am Ende, also es ist halt so, die fahren mit 100 km/h, eine Wand kommt vor ihnen und sie dürfen jetzt nicht bremsen, sie dürfen auch nicht lenken, weil sie haben sich jetzt festgelegt, sie müssen jetzt fahren. Also so ist es halt irgendwie so ein. Und alle anderen sagen, hey, bremst doch mal oder fahr doch mal um die Wand drumherum. Nee, wir müssen das jetzt durchziehen.
Stichwort dümmste Energiepolitik.
Aber ich weiß nicht, woher diese Mentalität kommt. Aber es ist so.
Ja. Jetzt hast du selber schon angesprochen, dass du Lehrer bist und das dann auch für Erdkunde und Chemie
war das andere, ne? Also ich unterrichte fast nur Chemie und Technik im Endeffekt. Also ich unterrichte aktuell 2 Stunden Geografie dieses Schuljahr. Also eine Klasse.
Ja. Bist du in der Schule selbst kritisch gegenüber Klimawandel und erzählst das Schülern?
Jein. Also ich sag halt einfach, ich sag halt beide Seiten. Also ich zeig halt die Seite was politisch mehr oder weniger mainstreammäßig gesagt wird, und ich sag halt, was die Kritiker sagen. Ich zeig halt beide Seiten auf, und die sollen sich dann selber überlegen, was sie davon für stichhaltiger halten. Das ist nicht meine Aufgabe. Weil ich will nicht überwältigen, das gibt halt auch dieses Überwältigungsverbot, so heißt es, glaube ich, und ich will auch nicht indoktrinieren, und ich will auch nicht missionieren. Soll jeder selber sozusagen, ich versuche halt die Informationen möglichst neutral, die Positionen möglichst neutral darzustellen, und was sie dann draus machen, ist deren Sache. Ich habe halt auch Schüler, ich weiß halt von manchen, also die meisten Schüler sind da schon, also glauben schon eher so das Mainstream-Ding, aber halt auch nicht ganz so extrem. Also sie wissen auch, wenn wir jetzt irgendwie alles abschalten, dann sind wir wieder in der Steinzeit, dass es auch nicht der sinnvolle Weg ist, das wissen die auch. Aber ja, das ist halt jetzt, also ich habe jetzt auch zum Beispiel Laissez-faire-Ansätze mit denen schon, was passiert eigentlich, wenn man einfach nur alles macht oder also einfach alles sozusagen sich selbst überlässt oder halt zumindest nur sich vorbereitet und Dämme baut und sonst nichts oder halt irgendwie, also das wäre halt günstiger, dass es halt auch klar ist, dass es günstiger wäre und dass es vielleicht auch nicht unbedingt ein falscher Ansatz ist. Also nur so halt, ich habe es halt so mehr oder weniger verschiedenen Ansätze, die man fahren kann, dargestellt.
Ja. Ja, ich würde jetzt auch um Gottes Willen nicht hingehen und sagen, bitte versuch mal auf die komplette Gegenrichtung deiner Schüler zu indoktrinieren. Nein, zum kritischen Denken anleiten ist genau das, was ich erwarte.
Das ist auch nicht mein Ding, weil ich will auch nicht missionieren. Ich will auch mit meinem Podcast nicht missionieren. Ich will, wenn jemand das anhört und Bock darauf hat, dann kann er sich meine Position anhören und kann sich davon die Sachen rausnehmen, die ihm zusagen. Und gut, das ist so das, was ich. Also bei mir geht es eher um Denkanstöße. Mal denk mal so in die Richtung und dann guck mal, was du daraus machst.
Mhm. Ja. Jetzt hast du deinen Podcast selber schon angesprochen. Wäre ich sowieso jetzt drauf gekommen, der Praxeolog-Podcast. Erzähl mal, wie kamst du auf die Idee, da einen Podcast zu starten und was ist deine Idee dahinter und worum geht's?
Also ich versuche halt möglichst viele umfangreiche Themen aus einer, ja, österreichischen Perspektive mehr oder weniger zu beleuchten oder aus einer freiheitlichen Perspektive. Und im deutschsprachigen Raum gibt es das nicht so wirklich. Es gibt auch im englischsprachigen Raum, glaube ich, nicht so sehr. Also, weil ich halt auf alle möglichen Themen eingehe. Es ist halt nicht nur was Wirtschaftliches, aber immer so alle 3-4 Folgen ist eine wirtschaftliche Folge eher. Und dann sind halt wieder Folgen, die halt wirklich gar nicht wirtschaftlich sind. Wie zum Beispiel Disziplin ist eine Folge, die jetzt nicht besonders wirtschaftlich ist, wo es aber darum geht, was halt vielleicht Disziplin sinnvoll ist von den Handlungsmustern, die man damit für sich selbst erzeugt. Und warum das vielleicht sinnvoll ist, diszipliniert zu sein in bestimmten Bereichen. Also ich versuche halt, mein praxeologisches Wissen auf verschiedene Themen anzuwenden. Mehr kann man es eigentlich nicht sagen. Also es ist auch nicht alles jetzt komplett mit Quellen fundiert, das ist nicht der Fall, das gebe ich auch zu, aber ich habe natürlich schon einiges gelesen und mache mir halt einfach meine eigenen Gedanken zu verschiedenen Themen, so kann ich sagen.
Ich finde, bei Praxeologie muss man jetzt auch nicht bei allem unbedingt Quellen aufgeben. Darum geht es ja gerade. Das ist irgendwie.
Ja, klar, natürlich. Nicht empirische. Aber ja, ich meine halt nur, ich versuche halt natürlich dann auch irgendwie anschaulichen Beispiele aus der Realität zu sehen. Dass man das irgendwie halt so, das kann man also sozusagen so die Grundgedanken und dann eben ein Beispiel dafür, was, wo man das vielleicht sehen könnte in der Realität.
Was interessiert dich besonders? Worauf legst du dein Augenmerk, wenn du dir jetzt neue Themen aussuchst? Weil du machst ja zum Beispiel manchmal hier ein Reaction-Video, da suchst du dir irgendwas Konkretes raus. Durfte ich ja schon bei dir zu Gast sein und wir haben auf eine Arte-Doku zu Kapitalismus in den USA reagiert. Aber im Allgemeinen, was ist so dein Ansatz? Wo in welche Richtung geht's?
Es gibt keine genaue Richtung. Also ich versuche halt sehr umfangreich, sehr, sehr allgemein zu sein, in alle möglichen Richtungen gehend. Wenn mir das zusagt thematisch, dann mache ich das einfach. Ich habe auch eine Liste mit Themen für den Podcast und die Liste wird immer länger und dann fällt mir da ein Thema ein, ich schreibe es einfach in die Liste rein und dann wird es halt einfach so, was mache ich jetzt als nächstes? Also wirklich so Bauch raus so oder irgendwie so das Gefühl habe, jetzt muss ich mal dazu was machen unbedingt, weil das ist noch nicht angesprochen worden oder nur so in Nebensätzen. Ich muss das jetzt mal genauer ausführen und so gehe ich halt die ganze Sache an. Also ich bin auch so, dass ich eben versuche, einiges also ein bisschen vorzuarbeiten. Ich habe jetzt auch zum Beispiel die nächsten 2 Folgen, die noch nicht draußen sind, sind schon aufgenommen, dass ich halt eben nicht in Zeitnot gerade und ich mache das so absichtlich als Monolog, dass ich es alleine mache, weil ich dann unabhängig bin von anderen. Ich brauche keine Gäste einladen, ich muss nicht schauen, dass irgendwie jetzt jemand rankommt oder so, sondern ich mache das halt alleine und die Reactions sind halt auch alleine. Ja, bei den Reactions ist es so, wenn mir jemand ein Video vorschlägt und ich das gut finde, dann reagiere ich da relativ zeitnah drauf und so, also bei den Reactions ist es eher so, dass ich da nicht so viele Videos habe. Ich habe so eine ewig lange Liste, aber die sind nicht alle gut. Also da gibt es auch viele Videos, wo ich wahrscheinlich nicht drauf reagieren werde, weil die einfach Schrott sind. Also nicht gut zum Reagieren geeignet, sagen wir es mal so.
Ich habe es mir jetzt gerade nebendran geöffnet und da war es halt das Letzte, was du gerade, das hast du gerade heute erst rausgehauen.
Also Privateigentum und Patriarchat. Also aktuell ist es so, genau. Dienstags kommt der Podcast raus morgens und Samstagmorgens kommen die Reactions raus. Also jede Woche 2 Sachen, ein Podcast, eine Reaction. Podcast auf allen Plattformen, also eben nicht nur auf YouTube, sondern eben auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und die Reactions sind ausschließlich auf YouTube, weil die sind halt mit Bild. Also ich reagiere auf ein Video und man sieht mich auch selbst. Und ich könnte es auch noch theoretisch als Audiodatei auf Spotify hochladen, aber ich weiß nicht, ich glaube, das lebt dann halt auch vom Bild. Da hat das Bild dann halt schon einen Mehrwert. Gerade aktuell ist es auch so, dass ich jetzt angefangen habe, teilweise noch Memes einzubauen, also dass irgendwie in dem Video dann halt kurz das Meme kommt, beziehungsweise einfach nur eingeblendet, also nur Bilder, keine Videos. Aber das ist dann halt sozusagen jetzt neu, nur das braucht dann noch mehr Arbeit. Also wenn man dann noch Memes einbaut, dann hat man dann ein bisschen mehr Bearbeitungszeit. Aber wenn man das nur jetzt als Video einfach aufnimmt und dann ja kurz sozusagen die Qualität ein bisschen rumschraubt und dann raushaut, so dann ist es gar nicht so aufwendig vom Zeitaufwand. Die Reactions, die Podcasts schon, da muss ich ein bisschen was zusammenschreiben an Themen. Das dauert natürlich ein bisschen länger.
Ja. Wenn du schon Memes ansprichst, dann bist du bei mir natürlich genau an der richtigen Adresse. Ja. Da baust du, machst du auch regelmäßig, muss ich auch sagen.
Ich mache auch regelmäßig Memes, auch in anderen Gruppen, die jetzt gar nicht so irgendwie dann, also außerhalb dieser Gruppe veröffentlicht werden, weil es um bestimmte Personen geht, die dann nur Leute kennen sozusagen. Aber ich, also auf Twitter sind auch teilweise Memes von mir. Ich habe es ja vor kurzem dieses Rügenwalder-Ding, dieses Steuern sind Raub und ja, alle halt. Also
Politiker abschieben, alle
ja. Ja, und solche Sachen halt, das ist halt, sowas mache ich halt gerne. Also ich tue mich gerne mal an Photoshop ranhocken und ein bisschen was machen, einfach weil es halt Bock macht. Mhm. Du bist ja der Übersetzer, du übersetzt ja haufenweise englische Memes auf Deutsch. Das ist ja was, also du machst auch eigene Memes, aber du machst halt auch viel Übersetzungszeug. Das mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Also ich übersetze jetzt keine englischen Memes. Die könnten mir jetzt auch alle auf Englisch sein. Ich schicke halt die ich halt finde und die gut sind, die schicke ich halt raus. Oder mache
ja,
ich
selber. Es gibt das sonst nicht, ne? Also
ja,
deswegen,
klar, ja.
Deswegen bin ich auf die...
Du hast halt auch dieses Publikum. Also es gibt halt Leute, die sind jetzt dem Englischen nicht so mächtig. Und dann ist es natürlich auch, ist halt eine Zielgruppe, ja klar. Also ich bin halt eher in der Zielgruppe unterwegs, die eh alle Englisch können. Dann ist mir das egal. Also, ja.
Ja, meine Zielgruppe hätte sich in die Richtung entwickelt, wenn ich die Memes einfach auf Englisch gemacht hätte. Aber ja. Genau das war so ein Stil, den ich halt in dem Sinne gemacht habe. Und das macht halt einfach sonst kaum jemand. Naja. Dann lass uns zu deiner Kurzgeschichte kommen. Wann ist die rausgekommen und wie kamst du auf die Idee?
Also es war halt so, es gab diesen Wettbewerb, das war der erste von den EF-Wettbewerben zu
Kurzgeschichten.
Also 2019 war der Wettbewerb und 2020, Anfang 2020, das war die vorletzte EF-Konferenz, also die vor Corona, jetzt gab es ja die im November, da war jetzt nicht die nach Corona, das war dann die erste nach Corona. Wurde dann auch dazu eingeladen und es ist so, dass ich mit Helge Pahl zusammen den ersten Platz gemacht habe. Also wir haben sozusagen, es gab keinen ersten Platz, sondern es gab einen doppelten ersten Platz und dann noch einen dritten oder so irgendwie war das genau mit meiner Kurzgeschichte. Es war halt dieser Wettbewerb von Herrn Lichtschlag und dann, es findet jetzt mittlerweile jedes Jahr statt oder so. Oder fast jedes Jahr findet dieser Kurzgeschichtenwettbewerb statt. Es gab auf jeden Fall schon ein paar Gewinner jetzt danach noch. Also spätere Gewinner jetzt. Aber also wir waren eben das erste Mal war das sozusagen, als dieser, ja, genau. Da habe ich halt diese Geschichte geschrieben, einfach auch, weil ich finde, so ein Ansatz, dass man irgendwie halt über Geschichtenthemen erzählt, ist halt ein anderer Zugang. Weil dieser Zugang über jetzt reine Theorie oder wie man es nennen will, das hat ja nicht jeder. Da, das ist halt was, also mein Podcast ist halt Monolog, ob das jetzt wirklich jeder da irgendwie Bock hat, dazu zu hören, wie ich da einfach nur vor mich hin rede. Oder lieber doch eine Story liest, eine Geschichte liest, wo irgendwie was geschieht, das dann aber, wo dann eben freiheitliche Themen zumindest unterschwellig mitschwingen, wo die Welt vielleicht im Umbruch ist zum Beispiel und da irgendwie ein freiheitliches Thema angesprochen wird und dann irgendwie das anhand von Charakteren, wie sie sich dann verhalten, dargestellt wird, das ist halt was anderes, einfach ein anderer Zugang.
Ja, also ich fand's spannend. Ich finde auch ich sehe das überhaupt gar nicht so als Konkurrenzprodukt, dass man auf der einen Seite sagt, ich will eine Geschichte oder ein Buch lesen und auf der anderen Seite möchten Leute Hörbücher hören oder sowas.
So weiß ich auch gar nicht. Also
ich finde beides gut. Helge Pahls Geschichte ist mir, wenn du es jetzt schon extra erwähnst, auch im Gedächtnis geblieben. Der hat ihn nämlich auf dem Liberty Snowfall vorgelesen und bei ihm ging es um Sezession auf einer friesischen Insel. Und bei dir ging es, ich musste, als ich die Geschichte gelesen habe, so ein bisschen an Schöne neue Welt denken.
Es hat ein bisschen was davon. Also die Welt, in der halt die Leute leben, dass sie halt so eingelullt sind in ihrer... Also es geht halt um so eine Dystopie, wo die Leute sehr abhängig sind von einer, eigentlich von einer KI, die alles kontrolliert und von irgendeiner Kaste, die halt höhergestellte Leute sind. Und die sind alle über ja so so Neuralink-mäßige Adapter in ihrem Kopf, sind die alle untereinander verbunden. Das heißt, es gibt ein Kollektivgedächtnis, Collective Mind sozusagen, wo die dann immer die anderen auch alle spüren. Und dadurch hat niemand mehr so eine richtige Individualität. Und weil das Ding ausgeschaltet wird bei einem, fängt er an, wieder individueller zu werden. Das ist so ein bisschen die Story, ganz gut gesagt. Und mehr will ich es auch nicht verraten. Aber das ist so das,
was. Sollen wir es nicht spoilern?
Kannst auch spoilern. Also man kann sie das auch, das kannst du auch nachher verlinken. Also ich habe das ja auch eingelesen, auf YouTube
kannst du
es auch zum Anhören. Ja.
Was ich besonders schön gemacht fand, wie du es beschrieben hast, du schreibst die ganze Zeit er und ich denke mir die ganze Zeit, ich habe überhaupt keine Identifikation zum Protagonisten und dann kommt
mit der Zeit vor, am Anfang.
Er ist in diesem Kollektiv gefangen und stellt irgendwann fest, ich habe ja gar keinen Namen.
Ja. Er ist nur irgendeine Nummer oder so, keine Ahnung. Das ist ja eine Nummer sozusagen, er hat dann sozusagen irgendwie ist er registriert und das war es halt.
Diese Geschichte, und sei es nur in deinem Kopf, in einen größeren Kontext eingebettet, gibt es da noch mehr von oder möchtest du noch mehr schreiben?
Also ich bin ja, ich habe dir auch kurz gesagt, ich schreibe an einem Roman, der der hat Parallelen dazu. Also es ist nicht die gleiche Story, also gar nicht, sondern es spielt in einer extrem freiheitlichen, anarchischen Welt eigentlich. Es ist eine Seasteading-Welt, also eine schwimmende Stadt, in der es spielt. Aber es gibt auch diese Neurohubs, diese Adapter und es gibt auch Nationen zu diesem Zeitpunkt, die extrem totalitär sind, wo die Leute so leben. Aber nicht in der Welt, in der das Ganze spielt, sondern das sind dann die von außen kommen und je nachdem angreifen oder sowas. Also ist nur so, das ist so die Welt. Nur grob, mehr kann ich nicht sagen. Also die Story selber ist gar nicht so. Also es ist auch auf Freiheit, auf individuelle Freiheit bezogen, aber diese Welt ist halt sozusagen, es spielt halt in dieser Stadt, aber das hat nicht direkt mit diesem Thema zu tun. Also das kommt nur am Rand vor, dass es andere Nationen gibt, die anders drauf sind sozusagen. Also totalitäre, restriktive Nationen und eben relativ freie oder sehr freie schwimmende Städte im Vergleich. Also das ist so die Welt nur. Also aber ich bin halt, es liegt gerade auf Eis, gebe ich auch zu, also ich habe das schon eine Weile her, dass ich damit angefangen habe zu schreiben, ich habe aber über 100 Seiten schon geschrieben. Ich muss aber da Bock haben, weiterzuschreiben, also die Story ist schon im Kopf, so der grobe Handlungsverlauf ist schon zu, sagen wir mal, 80-85% da und ich muss es dann nur noch, die Details natürlich sind noch nicht da und das zu Papier bringen.
Ja. Du hast ja selber schon Dystopie genannt und auf der anderen Seite halte ich diese Gedanken mit Gehirnchips und Verbindungen zu irgendeiner großen Gemeinschaft und dieser gesamten Ideologie. Dystopien neigen so langsam immer so ein bisschen mehr dazu, Handlungsanweisungen für Grüne zu werden, ne?
Ja, es ist allgemein so. Also ich bin auch, also bei diesem ganzen Transhumanismus-Thema bin ich halt auch extrem skeptisch. Also da, und ich glaube aber auch nicht, dass es so gut funktioniert. Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob die das hinbekommen werden mit dieser Verschmelzung. Also das, was Neuralink versucht. Also ich weiß, dass natürlich schon so einzelne Reize, das geht schon, dass man bestimmte Hirnströme irgendwie messen kann, einzelne Reize, dass man zum Beispiel dann irgendwie eine Prothese, eine Handprothese oder sowas zum Greifen bekommt. Das geht mittlerweile schon so, dass man irgendwie halt sowas machen kann, irgendwie so mit der Hand so irgendwie. Aber das sind halt so einzelne, dass man irgendwie bestimmte Muskelpartien irgendwie ansteuert. Ich glaube, man muss halt irgendwie so ein, also das weiß man auch nicht, wie das genau funktioniert, sondern man steuert dann halt irgendwie einen Muskel im Oberarm, an der Schulter an und dann wird das irgendwie ein Signal, wird dann erfasst und dann wird das irgendwie weitergeleitet. Aber so wirklich, dass man jetzt irgendwie Gedanken aufnehmen kann und so, das halte ich noch für wirklich, also ich bin mir nicht sicher, ob das jemals möglich sein wird, technisch.
Ja. Aber der entscheidende Punkt dabei ist ja auch so ein bisschen das, was wir als Libertäre immer sagen. Es ist der Unterschied zwischen Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit, ne?
Wenn du dir einen Chip in den Kopf pflanzen willst, kannst du es machen. Das ist nicht mein, also ich will es halt nicht. Das ist der Punkt.
Ja. Ich sehe die Möglichkeiten zum Teil als überragend, wenn du in einem Autounfall deinen Arm verlierst und es geht durch gewisse Gehirnströme dazu, dass du eine Prothese bekommst, die deinen Arm bewegt. Ein unglaublich technischer Fortschritt will keiner von uns in irgendeiner Art und Weise verhindern. Im Gegenteil, wir befürworten das ja komplett. Aber auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass ein externer Chip mein Gehirn kontrolliert und Sachen mit mir macht, die ich nicht selber steuern kann. Das ist ja der springende Punkt der Sache, ne?
Ja, das ist halt immer das, alles kann ausgenutzt werden und kann in ein, ja, ins Gegenteil verkehrt werden, mehr oder weniger, dass man irgendwie dann eben was Schlechtes draus macht.
Ja, so ist es. Jan, was steht bei dir so in naher Zukunft an? Jetzt hast du schon so viel besprochen. Du möchtest noch einen Roman schreiben, der Praxeolog-Podcast wird ausgebaut und was kommt noch alles? Was
ja, das heißt erwarten? Ich meine, ich mache ja relativ viel aktuell allgemein. Also halt diese zwei Dinger pro Woche, das ist auch nicht, das ist auch von der, also auch seit ich jetzt, also den Podcast, seit ich ihn rausbringe, ist immer dienstags und dieses Reaktionsformat habe ich jetzt seit Sommer irgendwann, im Mai oder Juni habe ich damit angefangen. Habe am Anfang sogar eine Zeit lang zwei Videos pro Woche noch gemacht als Reaktion, aber mittlerweile bin ich jetzt bei einem und das reicht auch auf jeden Fall. Das Gute ist halt, dass ich vorarbeiten kann, deswegen kriege ich das auch hin, weil ich nicht jede Woche immer so viel Zeit habe, aber wenn ich dann mal doch viel Zeit habe, dann mache ich halt mal zwei, drei Videos und dann habe ich die auf der hohen Kante. Ja, also da werde ich jetzt erstmal nicht mehr machen. Muss schauen, ob vielleicht, dass ich noch meine Reichweite einfach erhöhe. Ja, dass ich vielleicht ein bisschen besser Werbung mache.
An alle Zuschauer oder die Texte abonnieren.
Ja, genau. Und an, ja, ansonsten muss ich mal schauen, ob ich mal Zeit und Muße finde, dann ein Buch weiterzuschreiben, weil das auch ist halt eine andere Art von Arbeit, hast aber auch, da habe ich auch wieder eigentlich Bock drauf. Und da mal ein bisschen, dass da mal vorangeht, weil das wäre natürlich auch interessant. Und ja, müsste natürlich auch noch jemanden finden, wo das verlegen würde und alles, ist klar, das habe ich jetzt auch noch nicht. Aber das ist jetzt erstmal, soll es geschrieben werden, dann kann ich es auch mit Amazon Direct Publishing oder wie das dann heißt, selber verlegen. Das ist dann alles, das wird es dann ergeben, wenn es fertig ist oder wenn es gut viel fertig ist.
Ja, ich finde generell diese Idee, ich meine, die Kommunisten haben das auch so ein bisschen gemacht oder auch Hollywood hat das gemacht. Ne? Sie haben Geschichten im Allgemeinen produziert, die Leute einfach hören wollen, weil es sie auf einer persönlichen Ebene anspricht und klingt so, als wollte ich Leute manipulieren. Dabei will ich ja nichts weiter als Freiheit propagieren, während die Kommunisten das auf eine andere Ebene gemacht haben und irgendwie ein absolutes erzwungenes Gemeinschaftsding da draus machen wollen. Ne? Ich folge zum Beispiel viel auf Twitter Rotmus und der hat sich auch erst einen Meme-Kanal aufgebaut und dann hat er Science-Fiction-Geschichten rausgehauen von Cliff Hook und ich habe die erste davon gelesen. Sie handelt von fremden Planeten und alles Mögliche, aber ich finde die Idee dahinter sehr spannend, dass man Leuten die bestimmte Sachen, ja, ich meine, nicht jeder ist dafür zu veranlagt, irgendwie Murray Rothbard zu lesen. Das kann trocken sein. Und eine Science-Fiction-Geschichte, die bringt sowas thematisch mit schön unter. Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn Leute das machen, damit sie Menschen ansprechen, die im Leben sich nicht mit Wirtschaftstheorie beschäftigen möchten.
Wie gesagt, es ist auch keine Wirtschaftstheorie, was ich da runterbringe, sondern eher nur halt, wie die Menschen da miteinander umgehen, wie die miteinander agieren. Dann sieht man halt, das ist ein bisschen anders. Also dass irgendwie halt da keine zentrale Machtinstanz gibt zum Beispiel, solche Sachen, dass das halt angesprochen wird und dass dann aber auch trotzdem versucht wird, dass es dann zum Beispiel Leute gibt, die dann versuchen, vielleicht die Macht zu bekommen, aber wie man dann das verhindern könnte zum Beispiel, solche Sachen können da ja mitschwingen und es kann aber in der Geschichte eingebaut sein, wo das eben jetzt gar nicht die ganze Zeit irgendwie so eine mit dem Hammer irgendwie das Thema Freiheit auf eingehauen wird, sondern
das, genau, das geht
nur darum, dass es einfach nur so am Rand so ein bisschen dabei ist und man merkt irgendwie so, ah, okay, so läuft es hier ab, so handeln die Leute hier. Und es geht einfach darum, sind die Handlungen nachvollziehbar? Würden Menschen wirklich so handeln? Und das versuche ich halt, dass ich das eben reinbringe, dass die Menschen halt wirklich, also wie Menschen halt handeln, dass das halt auch geht, ohne dass irgendwie da der Big Baba oben hockt und sagt, wo es lang geht, dass das halt auch ohne das Ganze geht. Oder dass es zum Beispiel dann kleinere Leute gibt, wie so, kann man Oligarchen nennen oder wie man es auch immer nennen will, dass es eben Leute gibt, die dann durchaus schon ihre Position haben und da irgendwie was sagen können, aber dass man denen auch den Rücken kehren kann. Dass sie dann irgendwie halt so, es gibt dann Anführer oder Leute, die halt mehr zu sagen haben, aber halt auf einen wirklich begrenzten Bereich. Also ich kann das jetzt kurz erklären, in meiner, also dieser Story, wir haben halt sozusagen so Schollen, so, ja, so wie so Schiffe, schwimmende Schiffe, und die können sich ja bewegen. Und wenn die sich nicht vertragen, die Nachbarschiffe, dann können die auseinandergehen und woanders in der Stadt. Also die Stadt bleibt ganz, aber die kann sich ja ändern. Das ist nämlich das, was auf Wasser wirklich gehen würde. Also wenn die ja nicht aneinander sind, nicht jetzt vernietet sind, sondern dass sie halt mit irgendwelchen Brücken, die man lösen kann, dann wird halt alle paar Jahre oder einmal im Jahr wird sozusagen die Struktur der Stadt geändert. Das ist ein erzwungener Mechanismus sogar in diesem Ding. Das heißt, man guckt sozusagen, das wird geguckt, wie leben die zusammen, also welche Connections sind da, wie wird gehandelt und je nachdem, wo mehr Connections da sind, die werden am Ende näher zusammen wohnen, leben und die anderen weiter weg. Und so funktioniert das in diesem System. Also so eine dauerhafte Sezession der Stadt, innerhalb also der Stadtviertel sozusagen, dass die ständig da stattfindet. Und es wäre ja bei Seasteading-Projekten auch wirklich möglich, dass man, weil es ist ja nicht ein großes, riesiges Gebilde, was da aneinander hängt, sondern es sind meistens wahrscheinlich kleinere also kleinere Schiffchen oder Hausboote oder was weiß ich was. Und die können ja dann durchaus voneinander wegfahren, sozusagen.
Kann man ja, in dem Fall wäre es räumlich möglich, ne?
Ja, räumlich, nur die räumliche Trennung. Also, aber man kann trotzdem noch in der Stadt zusammenbleiben. Also man kann muss sich nicht um die Stadt dadurch aufgeben. Man könnte natürlich auch, auch Städte spalten, dass eine Stadt sich in zwei Hälften spaltet. Das könnte auch möglich sein. Und dann an verschiedenen Stellen schwimmt. Das ist alles technisch möglich oder denkbar. Wäre jetzt halt auf dem Land schwierig. Man kann sich einfach das Haus nehmen und es dann 3 Kilometer weiter wieder festbauen. Das ist halt. Also, das ist jetzt so in der Welt halt der Fall. Das ist sozusagen eine Sache, die da vorkommt als Inhalt. Mhm. Um diese Streitigkeit, diese Nachbarschaftsstreitigkeit mehr oder weniger darzustellen und dass man dann irgendwie, wie kann man es denn aus dem Weg gehen? Eine Sache noch, weil Segregation ist ja eigentlich sowas, was halt immer so negativ behaftet ist, aber eigentlich ist es ja gar nicht zwingend was Negatives, sondern es ist einfach so, die Leute wollen mit den Leuten zusammenleben, auf die sie Bock haben und nicht mit Leuten zusammenleben, mit denen sie nicht zusammenleben wollen. Und das ist diese Segregation, was ist ja immer im Endeffekt auch eine Form von Sezession, nur halt ohne, dass das Land auseinanderbricht. Ja.
Ja, natürlich. Wenn ich auf jemanden keinen Bock habe, dann entferne ich mich physisch von ihm oder er sich physisch von mir, sicher. Ist natürlich die Frage, wie es... Ich meine, es macht das Ganze praktischer und schöner, wenn man sich gleich tatsächlich als Stadtviertel voneinander trennen kann, was halt bei Seasteading möglich ist, was jetzt an Land nicht immer so einfach ist. Ja. Aber wir haben ja auch keinen Bock, direkt dann eine Mauer zu ziehen, sondern vielleicht
einen muss ja auch nicht.
Das Gartenzaun oder was weiß ich.
Ja. Das muss ja nicht passieren. Das ist ja nicht der Fall.
Ja. Okay, irgendwelche nächsten Projekte, abgesehen von deinem Roman noch, die du uns verraten möchtest, weil die Zeit läuft und müssen langsam zum
Ende kommen? Nee, das ist das Einzige, natürlich werde ich demnächst mit dir den zweiten Teil aufnehmen, zu dieser Warte-Doku. Das ist halt Watch and Track, das ist halt da eben mein Reaktionsformat. Mhm. Und sonst habe ich jetzt keine besonderen Projekte am Laufen. Also halt, ich meine, ich haue genug Content raus insgesamt. Wird dann dabei bleiben auch. Sonst wird es zu viel.
Okay.
Muss es ja auch noch irgendwie stemmen können.
Wunderbar. Ja. Dann deine Geschichte aus Rosiger Aussichten verlinken wir in den Shownotes und genauso den Praxeolog-Podcast. Möchtest du noch anschließend irgendetwas anmerken?
Nö.
Gut, alles dann.
Ja.
Dann vielen Dank für das Gespräch, Jan.
Danke auch. Gerne wieder.